Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde. Heute werde ich über das Evangelium von Jesus Christus sprechen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ein Herz für Gott haben und bereit sein wollen für sein Erscheinen. Diese Botschaft ist denen gewidmet, die in der verbleibenden Zeit den Plan Gottes für ihr Leben erfüllen wollen und das tun, was Gott gefällt. Jesus sprach in Markus Kapitel 16, ich lese die Verse 15 bis 20. Das ist das Markus-Evangelium, Kapitel 16, beginnt in Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Vers 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vers 17. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Vers 18. Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden sich wohlbefinden. Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Vers 20. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Das Evangelium verbreitete sich am Anfang schnell durch eine Handvoll Menschen. Der große Auftrag wurde erfüllt, denn wir lesen hier, dass das Wort überall hinging. Dieses Werk war ganz von Gottes Salbung durchdrungen. Jesus sagte in Matthäus, Kapitel 22, Vers 14, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Die Juden hatten versagt, andere zu erreichen, weil sie den Eckstein verworfen hatten. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 21, ich lese die Verse 42 bis 45. Das ist das Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Vers 44. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Vers 45. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Der Eckstein ist die ausübende Herrschaft von Jesus Christus. Als Gott den Menschen schuf, um über die Erde zu herrschen, und sie als Erbe zu haben, basierte dies darauf, dass Gott das Sagen hat und Entscheidungen durch uns trifft. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Heute hat die Gemeinde auch die Herrschaft Jesu abgelehnt und deshalb hat die Gemeinde ihre Macht verloren. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Wenn du deinen Verstand gebrauchst, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, ohne Gott zu fragen, hast du die Herrschaft Jesu abgelehnt und wirst stattdessen auf einem Weg landen, der richtig erscheint. Wir lesen in Sprüche, Kapitel 14, die Verse 8 bis 18. In Sprüche, Kapitel 14, Vers 8. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll, aber die Torheit der Narren betrügt sich selbst. Vers 9. Die Toren treiben Gespött mit ihrer Schuld, unter den Redlichen aber ist Gottes Wohlgefallen. Vers 10. Das Herz allein kennt seinen eigenen Kummer, und auch in seine Freude kann sich kein Fremder mischen. Vers 11. Das Haus der Gottlosen wird zerstört, aber das Zelt der Redlichen wird aufblühen. Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Vers 13. Auch beim Lachen kann das Herz Kummer empfinden, und die Freude endet in Traurigkeit. Vers 14. Wer ein abtrünniges Herz hat, bekommt genug von seinen eigenen Wegen und ebenso ein guter Mensch von dem, was in ihm ist. Vers 15. Der Unverständige glaubt jedem Wort, aber der Kluge gibt auf seine Schritte Acht. Vers 16. Der Weise fürchtet sich und weicht vom Bösen, aber der Tor ist übermütig und sorglos. Vers 17. Ein Jähzorniger handelt töricht, und ein Mensch, der Böses plant, macht sich verhasst. Vers 18. Torheit ist das Erbteil der Unverständigen, Erkenntnis die Krone der Klugen. Jesus hat die Menschen selbst für das Werk des Evangeliums berufen. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 4, die Verse 18 bis 20. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Vers 19. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Vers 20. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Du kannst kein Menschenfischer sein, bevor du nicht zuerst eine Erfahrung in der Nachfolge Christi gemacht hast. Es ist mehr als nur wiedergeboren zu sein. Deine Reaktion auf den Ruf Christi sollte sofort erfolgen, wenn du für den Meister arbeiten willst. Wenn du zögerst, dann hältst du dich noch an dieser Welt fest. Jesus hat gesprochen in Lukas, Kapitel 9, Vers 23 bis 26. Das ist Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Vers 25. Und was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Vers 26. Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit, der des Vaters und der heiligen Engel. Alle, die Jesus berief, waren sofort bereit, ihm zu folgen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 4, Verse 21 und 22. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 21. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Vers 22. Da verließen sie sofort das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus wählte sogar Zöllner aus, die nach Meinung der jüdischen Führer ihre Nation verraten hatten, indem sie dem Römischen Reich als Steuereintreiber dienten. Wir lesen in Matthäus Kapitel 9, Vers 9. Und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Diese Jünger mögen töricht ausgesehen haben, aber sie hatten ein besseres Urteilsvermögen als die Juden, die nach einem Zeichen von Jesus suchten. Wir lesen in Matthäus Kapitel 6, beginnen in Vers 1. Ich lese Verse 1 bis 3. Matthäus Kapitel 16, Vers 1. Und die Pharisäer und Sadduzäer traten herzu, versuchten ihn und verlangten, dass er ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen möge. Vers 2. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot. Vers 3. Und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Jesus nannte die religiösen Führer Heuchler. Jesus wählte vor allem die Analphabeten und Ungebildeten aufgrund des Brotes der Pharisäer. Wir lesen in Matthäus Kapitel 16, Vers 6. Jesus aber sprach zu ihnen: Habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Nahrung der Pharisäer brachte nur äußerlich Gerechtigkeit hervor, aber keine Veränderung im Inneren. Später lesen wir in Matthäus Kapitel 16, Vers 12. Da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Das Wort Lehre in Strongs ist die Nummer 1322. Es kommt von einem anderen Wort und bedeutet wie Unterweisung, Lehre, die gelehrt wurde. Joseph Hedgecock definiert Lehre als Lebensweise, alles, was durch Vorbildfunktion gelehrt wird, auch Lehre und Methoden des Lernens. Der Grund dafür, dass die Lehren der Kirche heute verdorben sind, ist, weil die Leiter in der Kirche immer noch die Lehrmethoden der Menschen anwenden. Für weitere Informationen über gesunde Lehre, liest bitte das Buch Gesunde Lehre von Joseph Hedgecock. Viele sehen Christus nur als einen guten Lehrer oder religiösen Führer und glauben nicht, dass er es wagen würde, jemand anderen einen Heuchler zu nennen, aber er tat es. Was ist mit dir? Bist du bereit, für ihn zu leben und das zu tun, was Jesus um des Evangeliums willen getan hat? Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 5, Verse 15 bis 17. Das ist 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Vers 16. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Vers 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In der Amplified Bible heißt es in Vers 16, folglich schätzen und betrachten wir von nun an niemanden mehr von einem rein menschlichen Standpunkt aus, im Sinne von natürlichen Wertmaßstäben. Nein, auch wenn wir Christus einst aus menschlicher Sicht und als Mensch schätzten, so haben wir doch jetzt eine solche Erkenntnis von ihm, dass wir ihn nicht mehr im Sinne des Fleisches kennen. Die Welt beurteilt alles nach dem äußeren Erscheinungsbild. Wie ist das bei dir? Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 7, schau dir auf das, was vor Augen liegt. Wenn jemand von sich selbst überzeugt ist, dass er Christus angehört, so möge er andererseits von sich selbst aus den Schluss ziehen, dass gleich wie er Christus angehört, so auch wir Christus angehören. Wenn sich dein Leben nicht verändert, dann musst du umdenken. Diejenigen, die in Christus bleiben, verändern sich. Diejenigen, die das Brot der Pharisäer essen, verändern sich nur äußerlich. Paulus schrieb an Timotheus, er solle mutig sein und die Menschen in der Gemeinde evangelisieren. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Das ist 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 1. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Vers 2. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Vers 4. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sie den Legenden zuwenden. Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Jesus kommt bald und wir müssen bereit sein. Wenn du in gesunder Lehre wandelst, dann setze dich für die Wahrheit ein und fordere sogar diejenigen heraus, die immer nur etwas Nettes und Angenehmes hören wollen. Jene Menschen, die in den letzten Tagen eine bequeme Botschaft wollen, werden zurückgelassen werden. Wenn du ein Leiter bist, wirst du die Arbeit eines Evangelisten in der Gemeinde tun müssen. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, Vers 5, die Verse 5 bis 14, ich lese, das ist Epheser Kapitel 5, Vers 5. Und das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Vers 6. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Vers 7. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber. Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Vers 10. Prüft also, was im Herrn wohlgefällig ist. Vers 11. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Vers 12. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Vers 13. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Vers 14. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Wenn es Menschen in der Gemeinde gibt, die Dinge tun, die der Zurechtweisung bedürfen, indem du sie entlarvst, dann bringst du Licht, besonders den Reichen und Bequemen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 6, Verse 21 bis 24. Ich lese Matthäus Kapitel 6, Vers 21. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Vers 22. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Vers 23. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hast du ohne Gottes Zustimmung in diese Welt investiert und stattdessen dein eigenes Reich gebaut? Indem du hier investiert hast, hast du auch nicht in das Reich Gottes investiert und deine ewige Belohnung ist dadurch verloren. Der Heilige Geist wird nur das bezeugen, was er will. Jesus sagte in Johannes Kapitel 3, Verse 19 bis 21, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Vers 20, denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Vers 21, wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Alles muss in sein Licht zur Korrektur kommen, sonst können wir kein Licht in dieser Welt sein. Wir geben Licht wegen seinem Licht. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Jesus hat nicht die religiösen Führer für seinen Auftrag ausgewählt. Für den Auftrag würde man nach menschlicher Weisheit jemanden auswählen, der reich, jung und ein religiöser Führer ist, der in dieser Welt gut vernetzt ist. Doch jeder muss jetzt in das Königreich eintreten und nachfolgen. Es gibt keine Ausnahme. Geld mag den Auftrag nicht behindern, aber es wird dich daran hindern, in das Reich Gottes zu kommen. Jesus sagte in Lukas, Kapitel 18, Verse 17 bis 23. Ich lese Lukas, Kapitel 18, Vers 17. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Vers 18. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Vers 19. Da sprach Jesus zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Vers 20. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vers 21. Er aber sprach, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Vers 22. Als Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile es an die Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Vers 23. Als er aber dies hörte, wurde er ganz traurig, denn er war sehr reich. Die Jünger hatten es schwer, die Lehre Jesu in diesem Bereich zu glauben. Wir lesen in Matthäus, Kapitel 19, Verse 23 bis 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Vers 24. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Vers 25. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Wenn du den Reichtum Gottes haben willst, musst du mit der Milch des Wortes beginnen und zuerst aufwachsen. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 2 und 3. Ich lese 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Vers 3. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Am Anfang wird Überführung deine Nahrung sein. Der Boden muss aufgebrochen werden. Er legt die Sünde gnädig frei. Die gute Saat ist vorhanden, aber sie kommt später, wenn dein Herz vorbereitet ist. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 13, Vers 18 bis 23, ich lese, Matthäus, Kapitel 13, Vers 18. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Vers 20. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Vers 21. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Vers 22. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Wenn du ihm nicht mit deiner Seele und in Überführung vertraust, wie kannst du dann geistig wachsen? Überführung ist ein Segen. Wenn du dich jetzt nicht von ihm korrigieren lässt, wie willst du dann für den Tag des Gerichts bereit sein? Du darfst keine Angst vor Korrektur haben. Ordne dich jemandem unter, der Christus wirklich nachfolgt und die Früchte hat, dass er Christus nachfolgt. Im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf Seite 21. Überführung, freudig anzunehmen, wird in der kürzesten Zeit die größte Menge an Frucht hervorbringen. Jedes Mal, wenn du überführt wirst, wurde ein Hindernis für dein geistliches Leben und deine Reife aufgedeckt. Jedes einzelne Hindernis ist ein Grund dafür, warum du nicht beständig im Geist bleibst. Überführung ist ein Alarmsignal, um dich zu warnen, dass es an der Zeit ist, sich mit einer bestimmten Sache zu befassen. Anstatt dies von einem fleischlichen Standpunkt aus als negative Erfahrung anzusehen, betrachte es aus Gottes Perspektive. Er überführt dich, damit du Buße tun kannst und eine weitere Sünde ausgeräumt wird, die dich daran hindert, eng mit Gott zusammen zu sein. Er tut dies, weil er dich so sehr liebt und nicht möchte, dass dich irgendetwas von der Gemeinschaft mit ihm trennt. Die Überführung, die notwendig ist, um ein festes Fundament zu bekommen, ist das, was die Apostel die Milch des Wortes nannten. Der eigentliche Same kommt dann später für diejenigen, die treu die Wahrheit verarbeitet haben und Buße tun. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 5, Vers 12: Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Du kannst nicht weitergeben, was dich nicht zuerst selbst verändert hat. Auch kannst du anderen nicht helfen, wenn du selbst nicht verändert bist. Die Buße, durch die du gehst, ist auch die Art und Weise, wie du jemand anderem helfen wirst. Du gibst nicht nur Wissen weiter. Du könntest dich schuldig fühlen, weil du das Evangelium nicht weitergibst und es aus deiner eigenen Kraft tun. Das ist es, was der Teufel will. Was du tust, spricht viel lauter als das, was du sagst. Was du anderen sagst, was sie tun sollen, und was du tust, muss dasselbe sein. Der Geist verwandelte die Jünger in der Nachfolge Christi. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Diese früheren Jünger waren ungebildet, aber sie kannten die Wahrheit, und sogar die religiösen Führer bezeugten ihre Veränderung. Johannes schrieb in 1. Johannes, Kapitel 1, Verse 1 bis 5. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Vers 2. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Vers 4. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Vers 5. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Johannes sah das Gesicht Jesu, als er mit den religiösen Führern zu tun hatte. Und er hatte keine Angst, ihnen die Wahrheit zu sagen. Alle Jünger sahen, wie man richtig reagiert und nicht dem Geist der Angst nachgibt, sondern auch denen hilft, die stattdessen Buße suchen. Jesus wurde zu denen gesandt, die ein Herz für Gott haben. Wir lesen Matthäus Kapitel 9, Vers 10 bis 13. Matthäus Kapitel 9, Vers 10. Und es geschah, als er in dem Haus zu Tisch saß, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Vers 11. Und als die Pharisäer es sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Vers 12. Jesus aber, als er es hörte, sprach zu ihnen: Nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Vers 13. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. In meinem Training saß ich auch neben Joseph Hedgecock in vielen Meetings. Und ich sah die Art und Weise, wie er mit einigen der Herausforderungen umging, als wir zusammen unterwegs waren. Ich hörte zu, wie Joseph schwierige Fragen beantwortete und verglich dies mit der Art und Weise, wie ich der gleichen Person geantwortet hätte. Jakobus schrieb in Jakobus Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Ich habe auch gesehen, wie Joseph in einem Zug, der von Ungarn nach Rumänien fuhr, auf korrupte Autoritäten reagierte. Zu der Zeit war das Land gerade vom Kommunismus befreit worden. Allerdings wurde der ganze Zug über eine Stunde lang aufgehalten. Die Polizei wollte Joseph daran hindern, seine eigenen Bücher ins Land zu bringen. Sie argumentierten, dass dies nicht seine persönlichen Bücher seien und er sie verschenken wolle, obwohl sie in Englisch waren. Joseph weigerte sich, auf dem Zug auszusteigen. Jedes Mal kam ein anderer Offizier, der etwas höher im Rang war. Der letzte sah sich das Bild auf der Rückseite seines Buches an und sprach sehr gut Englisch und sagte, das sind offensichtlich deine Bücher, du kannst gehen. Meine Aufgabe war es, in dieser Situation zu beten. Aber wegen des Unglaubens in meinem Herzen wollte ich sehen, wie Joseph mit diesen Autoritäten umgehen würde. Paulus schrieb an Timotheus, in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der Teufel benutzt einen Geist der Angst, um diejenigen zu kontrollieren, die ihm dienen. Daran kannst du das Reich der Finsternis erkennen. Wenn du einen Geist der Angst hast, kommt dieser vom Teufel und nicht von Gott. Jesus sagte zu seinen Jüngern, in Matthäus Kapitel 10, Vers 26 bis 28. So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Vers 27. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Was ihr ins Ohr hört, das verkündet auf den Dächern. Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Du solltest allein Gott fürchten, weil er Liebe ist. Die Emotion Furcht ist nur für Gott reserviert und nicht für den Teufel und andere, die unter ihrer eigenen Autorität handeln. Gott ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Der Teufel ist es nicht. Gott hat alles getan, was nötig ist, damit du gerettet wirst. Er hat dir eine Chance gegeben, Buße zu tun und seine Liebe zu erfahren. Die Furcht des Herrn soll dir helfen, sofort zu gehorchen, ohne zu denken. Die beste Art des Gehorsams im Königreich ist das Sofortige. Gott kann man vertrauen und du wirst auch für Gehorsam belohnt. Die Menschen werden im Reich Gottes nicht zum Gehorsam gezwungen, sondern diejenigen, die den Herrn hören und ihn kennenlernen wollen, können sich ihm bereitwillig unterordnen, dem Geist gehorchen und ihm jetzt folgen. Johannes schrieb in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, der ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Du solltest niemals Angst vor irgendjemandem oder irgendetwas auf dieser Erde haben, außer du lebst in Sünde. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 2, Verse 13, 14 und 15. Ich lese 1. Petrus Kapitel 2, Vers 13. Ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnung unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt. Vers 14. Oder den Statthaltern als seinen Gesandten, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Vers 15. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt. Autoritäten werden von Gott eingesetzt, um die Bösen zu bestrafen, und das ist alles. Wenn jemand außerhalb dieses Aufgabenbereichs handelt, dann hat er keine Autorität oder Macht. Er hat die Autorität an sich gerissen und arbeitet nun stattdessen für den Teufel, der streng bestraft werden wird. Wir lesen in Offenbarung, Kapitel 20, Vers 10. Und der Teufel, der sich verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Joseph verstand, dass alle Autorität dazu da war, Gott zu repräsentieren und nicht in einer Weise zu handeln, die nicht im Einklang mit Gottes Wort stand. Er glaubte, dass Gott auf seiner Seite war, weil er Jesus nachfolgte und dass er jetzt auch Teil des Reiches Gottes war. Wir lesen in Johannes Kapitel 18, Vers 36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Jesus begann seinen Auftrag mit einer Menschenmenge von etwa 5000. Dies steht in jedem Evangelium geschrieben. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 10. Jesus aber sprach: Lass die Leute sich setzen. Es waren nämlich viel Gras an dir im Ort. Da setzten sich die Männer, es waren etwa 5000. Doch viele kamen aus dem falschen Grund. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, Vers 26. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Jesus entließ auch die Menschenmengen, die danach kamen. Matthäus Kapitel 14, Vers 22 und 23. Wir lesen das Matthäus Kapitel 14, Vers 22. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Vers 23. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Die Lehren Jesu für die Jünger beinhalteten einige harte Reden, die mit dem natürlichen Verstand nicht verstanden werden konnten. Wenn du deinen eigenen Verstand benutzt, wirst du auch früher oder später aufhören, Christus zu folgen. Nur diejenigen, die das richtige Motiv und die richtige Einstellung haben, ihm zu folgen, werden bis zum Ende durchhalten. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, beginnen in Vers 60, lese Johannes Kapitel 6, Vers 60 bis 63. Johannes Kapitel 6, Vers 60. Viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Ist euch das ein Ärgernis? Vers 62. Wie nun? Wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Jesus sprach über die Autorität, die ihm gegeben wurde, um den Leben zu bringen, die seinem Wort gehorchen und ihm folgen. Wir lesen in Johannes Kapitel 6, Verse 66 bis 69. Johannes Kapitel 6, Vers 66. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Vers 67, da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr nicht auch weggehen? Vers 68, da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Vers 69, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus hat nicht alles zu den Menschenmengen gesagt. Wir lesen in Johannes Kapitel 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Diejenigen, die ihm folgen, lieben die Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Petrus schrieb in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Wenn du in der Dunkelheit lebst, kannst du nicht wachsam sein. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 14 und 15. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 11, Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Vers 15. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Wenn du noch in der Dunkelheit lebst, wirst du vom Licht des Teufels angezogen werden. Der Teufel wird dir sagen, dass du deinen Verstand benutzen und ohne Gott zur Wahrheit kommen kannst. Der Teufel wird es deinem Fleisch bequem machen und dir Wissen geben, ohne Überführung oder Zurechtweisung. Paulus schrieb in 2. Thessaloniker Kapitel 2, Verse 10 bis 12. Ich lese 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 10. Und aller Verführung und Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Vers 11. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben. Vers 12. Damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Der Teufel kann nur diejenigen täuschen, die in der Dunkelheit leben und die Wahrheit nicht lieben. Wenn du im Licht lebst, wird es unangenehm für das Fleisch sein. Aber du wirst nicht von den Lügen des Teufels angezogen werden. Die Zahl derer, die mit Jesus verbunden waren, wurde auf 120 Menschen reduziert, die am Ende immer noch der Wahrheit treu waren. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 15. Und in diesen Tagen stand Petrus mitten unter den Jüngern auf und sprach. Es waren aber etwa 120 Personen beisammen. Wenn du von einem christlichen Leiter gehört hast, der eine große Gemeinde von 5.000 auf 120 reduziert hat, könntest du daraus schließen, dass die Person einen Dämon hat oder etwas mit der Lehre nicht stimmt. Vielleicht bist du heute in einer großen Gemeinde und siehst den Erfolg nur in Bezug auf die Zahlen. Doch Jesus sagte in Lukas Kapitel 7, Verse 33 bis 35. Ich lese Lukas Kapitel 7, Vers 33. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagtet ihr, er hat einen Dämon. Vers 34. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Vers 35. Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Es ist nicht möglich, geistige Dinge mit deinem Verstand zu beurteilen. Jesus sagte auch in Matthäus Kapitel 7, Vers 15 und 16. Matthäus Kapitel 7, Vers 15. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Vers 16. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Wenn der Dienst, in dem du arbeitest, eher Dienstdisteln als Frucht bringt, dann solltest du vielleicht aussteigen. Gott benutzt gesalbte Diener, um Buße und Veränderung in anderen zu bewirken. Ein Mangel an der Frucht des Geistes ist ein Zeichen für eine Gemeinde, die nicht auf die Lehren Jesu aufgebaut ist. Die Gemeinde, die Jesus baute, basierte auf dem Gehorsam gegenüber dem recht geoffenbarten Wort und brachte durch Buße Menschen mit göttlicher Frucht hervor. Wenn die Zeit abläuft, kannst du die Dinge nicht mehr nett sagen. Jesus sagte zu den jüdischen Führern in Matthäus Kapitel 21, ich lese Vers 28 bis 32, das ist Matthäus Kapitel 21, Vers 28. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Vers 29, Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Vers 30. Und er ging zu dem Zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Vers 31. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn, Vers 32, denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reut es euch nicht nachträglich, dass ihr ihm geglaubt hättet. Die Jünger waren einige der demütigsten Menschen. In jedem der Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas ist die Geschichte von Petrus enthalten, der den Herrn dreimal verleugnet. Das Evangelium hat alles mit Petrus' Genehmigung aufgezeichnet. Sie beschrieben sogar sich selbst wahrheitsgemäß. Wir lesen Matthäus Kapitel 26 und 35. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Die Jünger haben nicht für sich selbst geworben, denn sonst hätten sie ihre eigenen Fehler aus den Evangelien entfernt. Es gab viele andere Dinge, über die sie hätten schreiben können. Wir lesen in Johannes Kapitel 21, 25. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Auch haben die Schreiber der Evangelien die Zeiten mit einbezogen, in denen sie alle Jesus nach der Bedeutung der Gleichnisse fragten, weil sie sie nicht verstanden. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 15, von Vers 11 bis 20. Das ist Matthäus Kapitel 15, Vers 11. Nicht das, was zum Mund hineinkommt, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Vers 12. Da traten seine Jünger herzu und sprachen zu ihm, weißt du, dass die Pharisäer Anstoß nahmen, als sie das Wort hörten? Vers 13. Er aber antwortete und sprach, jede Pflanze, die nicht mein himmlischer Vater gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Vers 14. Lasst sie. Sie sind blinde Blindenleiter. Wenn aber ein Blinder den anderen leitet, werden beide in die Grube fallen. Vers 15. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, erkläre uns dieses Gleichnis. Vers 16. Jesus aber sprach, seid denn auch ihr noch unverständig? Vers 17. Begreift ihr noch nicht, dass alles, was zum Mund hineinkommt, in den Bauch kommt und in den Abort geworfen wird? Vers 18. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Vers 19. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Vers 20. Das ist's, was den Menschen verunreinigt. Aber mit ungewaschenen Händen essen, das verunreinigt den Menschen nicht. Auch nachdem Jesus gestorben war, kehrten die Jünger alle zu ihrem Beruf zurück und hörten auf, Jesus zu folgen und wurden zerstreut, wie Jesus sagte. Wir lesen in Johannes Kapitel 21, ich lese Vers 4 bis 14. Das ist Johannes-Evangelium, Kapitel 21, Vers 4. Als es aber schon Morgen geworden war, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Vers 5, da sprach Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr einziehen, wegen der Menge der Fische. Vers 7, da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Simon Petrus. Es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er das Obergewand um sich, denn er war nur im Untergewand, und warf sich in den See. Vers 8, die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff, Denn sie waren nicht fern vom Land, sondern etwa 200 Ellen weit, und zogen das Netz mit den Fischen nach. Vers 9. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sahen sie ein Kohlefeuer am Boden und einen Fisch drauf liegen und Brot. Jesus, Vers 10. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Vers 11. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz auf das Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Vers 12. Jesus spricht zu ihnen: Kommt zum Frühstück. Aber keiner der Jünger wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Vers 13. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Vers 14. Das war schon das dritte Mal, dass sich Jesus seinen Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Jesus erschien allen Jüngern und sagte ihnen, dass sie 50 Tage lang im Obergemach warten sollten. Dies war nicht nur ein weiteres abendliches Treffen. Das waren alle Jünger, die ihr Leben miteinander teilten. Etwa 20 oder mehr Leute. In einem Raum für 50 Tage. In dieser Zeit gab es keine Privatsphäre. Sie gingen während der 50 Tage auch nicht zu ihren Geschäften zurück. Jakobus schrieb in Jakobus 5, Vers 16: Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Jünger, einschließlich Petrus, bekannten alle ihre Fehler und baten Matthäus, alles aufzuschreiben. Es scheint, dass Matthäus in der Lage war, zu schreiben. Petrus lernte vielleicht später schreiben, aber er hatte keine Zeit, seinen eigenen Bericht zu schreiben. Sie wären nicht in der Lage gewesen, sehr effektiv füreinander zu beten, wenn sie ihre Fehler nicht bekannt hätten. Sie hatten die Gelegenheit, die Lehren und Doktrinen von Christus durchzugehen. Diese Jünger mussten auch Judas Iskariot ersetzen, der es nicht geschafft hatte. Er wurde von Schuldgefühlen überwältigt und nahm sich lieber das Leben, als sich den Jüngern anzuschließen. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 17 bis 20. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 17. Denn er war zu uns gezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Vers 18. Dieser erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit, und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Vers 19. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldama genannt worden ist, das heißt Blutacker. Vers 20. Denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen: Seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen, und sein Amt empfange ein anderer. Wenn du die Dinge auf Gottes Art und Weise tust, wird das Werk durch den Glauben an Gottes Zeitplan beendet und nicht durch menschliche Kraft. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 12, Verse 5 bis 9. Ich lese 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 5. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Vers 6. So wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Vers 7. Und damit ihr mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten meiner vielen Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Gott wird dir sogar widerstehen, wenn du dich mit zu viel Wissen aufbläst. Das Wort durch den Geist wird gegeben. um dich zuerst zu verändern. Jakobus schrieb in Jakobus 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jesus ist das Wort. Wenn du also ein Täter des Wortes bist, dann folgst du auch Jesus und gehorchst dem Geist in Gedanken, Absichten und Taten. Die Jünger waren Vorbilder in dem, was sie weitergaben. Jesus sagte in Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein Schlüssel zur Evangelisation ist die Liebe, die unter denen gezeigt wird, die Christus tatsächlich nachfolgen. Wir können auch voneinander lernen, weil wir wissen, dass niemand mit dem natürlichen Verstand zur Wahrheit kommen kann. Paulus schrieb in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Die Jünger folgten Jesus ebenfalls durch den Geist. Jesus sagte in Johannes Kapitel 8, Vers 12, nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Wenn du immer noch versuchst, die Dinge Gottes mit deinem Verstand zu verstehen, dann wandelst du in der Finsternis. Täusche dich nicht selbst. Du musst die Kosten berechnen, um Christus zu folgen. Um in Christus zu leben, musst du im Licht leben. Im Licht leben bedeutet, dass du auf dem schmalen Weg lebst, mit einigen Unbequemlichkeiten, der Wahrheit gehorchst, regelmäßig Überführung und von toten Werken Buße getan hast. Nichts tust, ohne vorher von ihm zu hören. Wir lesen in Matthäus Kapitel 11, Vers 25 bis 30. Das ist Matthäus, Kapitel 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart hast. Vers 26. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Vers 27. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn, und der, welchem der Sohn es offenbaren will. Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit Unmündigen meinte Jesus diejenigen, die Gott von ganzem Herzen wie ein kleines Kind vertrauten. Auf meiner ersten Missionsreise im Jahr 1990 war ich mit Joseph Hedgecock auf einer sechswöchigen Reise verbunden. Ich war 27 Jahre alt und er war damals 48. Joseph hatte einige sehr große Koffer mit einem Gewicht von ca. 30 Kilo voll mit Büchern. Es sah so aus, als würde ich dieses Rennen leicht gewinnen. Am Ende dieses sechswöchigen Trips war ich erschöpft und Joseph war immer noch voller Energie. Er hörte auch nicht auf zu reden. Ich konnte nicht ins Bett gehen, bevor er zu Ende geredet hatte. Und dann fing er auch noch an zu schnarchen. Jesus sagte in Markus Kapitel 14, Vers 37, und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu ihnen, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Am Ende dieser sechswöchigen Reise machten Joseph und ich eine Nachtreise von Thessaloniki nach Belgrad mit dem Zug. Wir waren in Sofia gewesen und gingen dann nach Griechenland und hatten sehr wenig Schlaf. Ich hatte Schwierigkeiten, meine Augen offen zu halten. Ich träumte von dieser Zugfahrt, dass eine Chance war, etwas Schlaf nachzuholen. Der Schaffner im Zug sagte uns, dass der Zug angehalten wird und Banditen einsteigen und alle Kunden bestehlen würden. Er empfahl uns, eine dicke Metallkette zu benutzen, um die Kabinentüren zu sichern. Ich war nicht wirklich aufmerksam, aber Joseph hatte ein Stück Schnur an den Griff seiner Tasche gebunden, als er 6 Wochen zuvor Tulsa, Oklahoma verlassen hatte, weil der Reißverschluss kaputt war. Die Länge dieser Schnur hat uns gerettet. Sie war gerade lang genug, um Diebe zu stoppen, die mit dem Messer versuchten, den Metallriegel der Kabinentür aufzuhebeln. Der Riegel wurde von der Schnur an seinem Platz gehalten. Ich schlief bei all dem durch, und auch als ein Stein durch ein Fenster kam und kein einziges Stück Glas auf einen von uns fiel. Es war mir hinterher so peinlich, besonders als ich hörte, wie Joseph den Vorhang im Abteil zurückgezogen und diesen Dieben in die Augen gesehen hatte und ihnen sagte, sie sollten gehen, während sie noch versuchten einzubrechen. Er bezeugte, dass, nachdem er zu ihnen gesprochen hatte, Angst sie erfüllte, als hätten sie etwas Schreckliches gesehen. Ich war es nicht, weil ich noch fest schlief. Jesus fuhr fort in Markus, Kapitel 14, Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Die Jünger haben Details über sich selbst aufgezeichnet und wie sie mit der Lehre Jesu kämpften, als er auf der Erde war. Sie hatten nur 3 Jahre mit Jesus, und wenn dies ihre einzige theologische Ausbildung gewesen wäre, dann hätten die Jünger versagt. Wir lesen in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Das Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Vers 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Vers 3. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Vers 4. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Diese Jünger warteten darauf, dass der Heilige Geist kommt, und Gott benutzte diese Fischer und Steuereintreiber. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 25 bis 29. Das ist 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 25. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Vers 26. Seht doch eure Berufung an, ihr Brüder. Das sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Vers 28. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Vers 29. Damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, in Kapitel 4, auf den Seiten 67 und 68, schreibt Joseph Hedgecock: Wenn Gott sich dir naht, stellt er alles bereit, was du brauchst, um eine immer tiefere Beziehung zu ihm zu genießen. Alles, was du tun musst, ist zuzuhören und zu gehorchen. Alles Weitere ist seine Verantwortung. Höre auf, Gott zu helfen. Wenn dein geistliches Leben nicht funktioniert, dann hilfst du ihm noch auf irgendeine Art und Weise. Erinnere dich an das Zitat von Arthur Bird, in der Kiesel, der Goliath erschlug. Wenn du Gott viel hilfst, kann er wenig tun. Wenn du ihm nur ein wenig hilfst, kann er viel tun. Wenn du ihm aber überhaupt nicht hilfst, kann er alles tun. Lass los und lass Gott. Dein Glaube muss in dem sein, was Gott sagt, und die Dinge auf seine Weise tun. Der große Auftrag wurde von diesen ersten Jüngern erfüllt, unterstützt von der Kraft Gottes, weil sie gehorchten. Das Evangelium erreichte sogar Afrika. Wir lesen in Apostelgeschichte Kapitel 8, ich lese Vers 26, bis 40. Das ist Apostelgeschichte, Kapitel 8, beginnend in Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese ist einsam. Vers 27, und er stand auf und machte sich auf den Weg. Und siehe, da war ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war. Dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Vers 28, und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Vers 29. Da sprach der Geist zu Philippus: Tritt hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Vers 30. Da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du liest? Vers 31. Er aber sprach: Wie kann ich denn, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Vers 32. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. Vers 33. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Vers 34. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Vers 35. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Vers 36. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Vers 37. Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Vers 38. Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Vers 39. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog voller Freude seines Weges. Vers 40. Philippus aber wurde in Asdod gefunden, und er zog umher und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Das Evangelium braucht nicht einmal Geld für den Transport. Es braucht nur Menschen, die sich selbst verleugnen, ihr Kreuz auf sich nehmen und sich im Heiligen Geist taufen lassen und dem Heiligen Geist gehorchen. Philippus, der Evangelist, war in der früheren christlichen Kirche einer der sieben Diakone, die dazu bestimmt waren, sich um die Christen in Jerusalem zu kümmern und so den Aposteln zu ermöglichen, ihre Mission frei durchzuführen. Er war nicht einer der zwölf Apostel, aber er war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 5, Vers 17: Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Vers 18: Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Den Jüngern wurde auch aufgetragen, Jünger zu machen. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 28, Vers 18 bis 20: Und Jesus trat dazu und redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vers 19: So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vers 20: Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Macht wurde Jesus gegeben, nicht diesen Jüngern. Das wird oft in vielen Lehren übersehen. Du bekommst die Kraft nur dann, wenn du Dinge tust, die er dir aufgetragen hat zu tun. Auch kannst du keine Jünger machen, ohne selbst einer zu sein und bereit, alles zu verlassen. Wir lesen in Markus Kapitel 10, Vers 28 bis 31. Das ist Markus Evangelium, Kapitel 10, Vers 28. Da begann Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Vers 29. Jesus aber antwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, Vers 30, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte sein und die Letzten Erste. Du kannst das Evangelium nicht an andere weitergeben, wenn du dich noch an dieser Welt festhältst. Jesus sagte auch in Lukas Kapitel 9, Vers 58, und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. In seinem Buch Im Licht der Ewigkeit schreibt Leonard Ravenhill auf den Seiten 45 und 46. Ich erinnere mich, als ich aus der Schule kam, war ich heiß darauf, rauszugehen und zu predigen. Ich predigte einige Male in Bristol, aber auch in London und Newcastle. John Wesley pflegte sein Pferd in Bristol zu satteln, von dort nach London zu reiten und dann von London nach Newcastle. Aber ich hatte kein Pferd. Ich hatte weder ein Auto noch ein Fahrrad. Also bin ich zu Fuß gegangen. England ist kein großes Land, aber wenn du versuchst, 400 Meilen zu laufen, wirst du feststellen, dass es ziemlich hart ist. Dann bin ich sie wieder zu Fuß gegangen. Ich hielt in Dörfern an und predigte, während ich mit meinem Schlafsack unterwegs war. Ich klopfte an die Tür einer Kirche und fragte, können wir in eurer Kirche schlafen? Wir haben Schlafsäcke dabei. Woher kommst du? Cliff College. Ja, wir haben vom Cliff College gehört, also wird das schon gehen. Aber manchmal ließen sie uns im Regen stehen. Ich habe jede Minute davon genossen. Manchmal kamen wir nirgends hin. Wir hatten einen Karren und ein Zelt darin. Wir bauten es auf und schliefen nachts darin. Wir wurden viele Male weggespült und umgeweht. Aber was soll's? Das Evangelium ist Licht und Jesus hat sein eigenes Verlagshaus. Jesus sagt in Markus Kapitel 13, Vers 10, und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wir alle sollen von allen Menschen gelesen werden. Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 3, es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Gott veröffentlicht das Evangelium, indem er gewöhnliche Menschen gebraucht, deren Leben durch ein Leben im Licht verändert wurde. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Lese Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Du kannst den Willen Gottes nicht mit deinem Verstand herausfinden, aber du kannst verwandelt werden, indem du Jesus nachfolgst. Du musst bereit sein, dein Leben Jesus im Auftrag zu geben oder für ihn zu leben. Jesus' Auftrag war es, den Willen Gottes zu tun. Jesus bewies, dass er das Gesetz erfüllen konnte, indem er einfach auf Gott hörte. Er errichtete einen neuen und lebendigen Weg. Wir sollen nicht dieser Welt gleichförmig sein. Paulus fuhr fort. In Römer Kapitel 12, Verse 17 bis 21. Erst Römer Kapitel 12, Vers 17. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Vers 20. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Nur Gott kann dies durch dich in der Kraft seines Geistes tun. Viele glauben eine Lüge, dass Gott ein harter Zuchtmeister ist, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen. Wenn Sie aber jemanden sehen, der glücklich ist, sich selbst zu verleugnen und Gott trotz der Umstände zu vertrauen, dann können Sie an die gute Nachricht vom Reich Gottes glauben. Paulus schrieb in Römer Kapitel 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Sein Königreich ist jetzt hier durch den Geist und du hast die Möglichkeit, seine Stimme zu hören. Ich hörte Joseph Hedgecock oft sagen, ich kann mehr Spaß haben, wenn alles schief läuft, als die meisten Menschen, wenn es richtig läuft. Jeder, der predigt, muss zuerst von Gott vorbereitet werden, um im Dienst gebraucht zu werden. Paulus schrieb in 2. Timotheus, Kapitel 2, Verse 19 bis 21. Ich lese 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt diese Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Christus nennt, wendet sich ab von der Ungerechtigkeit. Vers 20. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne, irdene, und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Vers 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und im Hause nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Gott wird keine unheiligen Gefäße gebrauchen, um sein Werk zu tun. Wenn Gottes Volk sich nicht selbst reinigen will, dann wird Gott stattdessen Engel gebrauchen. In den letzten Tagen, nachdem der letzte Heide gerettet und die Braut Christi hinweggenommen ist, wird dies geschehen. Wir lesen in Offenbarung Kapitel 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf der Erde wohnen. Und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das wahre Evangelium wird heute nicht gepredigt. Die Leute reden mehr darüber, Jesus zum Retter zu machen. Doch Paulus schrieb in 2. Korinther Kapitel 4, Vers 5, denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu Willen. Wenn du nicht Jesus als Herrn predigst, dann täuschst du dich selbst und andere. Paulus predigte nicht nur die Wahrheit, sondern erklärte, dass er auch auf Gott hörte und den Willen des Vaters um Jesu Willen tat. Er präsentierte sich als Diener des Herrn, weil er den Herrn Jesus direkt hörte und nicht Dinge mit seinem eigenen Verstand erarbeitete. Der Evangelist Charles Grandison Finney, 1792 bis 1875, war ein amerikanischer presbyterianischer Geistlicher und Leiter der zweiten großen Erweckung in den Vereinigten Staaten. Er sagte in seiner Autobiografie auf den Seiten 159 bis 161, ich habe in meinen Unterweisungen immer sehr auf die völlige Weihe an Gott bestanden, alles für ihn aufzugeben. Körper, Seele, Besitz, um danach für immer zu seiner Ehre gebraucht zu werden, als Bedingung für die Annahme bei Gott. Sünder wurden nicht ermutigt zu erwarten, dass der Heilige Geist sie bekehrt, während sie passiv sind. Und ihnen wurde nie gesagt, dass sie Gottes Zeit abwarten sollen, sondern sie wurden unmissverständlich gelehrt, dass ihre erste und unmittelbare Pflicht darin besteht, sich Gott unterzuordnen, ihrem eigenen Willen, ihrem eigenen Weg und sich selbst zu entsagen und alles, was sie sind und alles, was sie haben, sofort an ihren rechtmäßigen Besitzer, den Herrn Jesus Christus, zu übergeben. Sie wurden gelehrt, dass das einzige Hindernis auf dem Weg ihre eigener sturer Wille war, dass Gott versuchte, ihre uneingeschränkte Zustimmung zu gewinnen, ihre Sünden aufzugeben und den Herrn Jesus Christus als ihre Gerechtigkeit und Erlösung anzunehmen. Der Punkt wurde ihnen häufig nahegelegt, ihre Zustimmung zu geben. Und es wurde ihnen gesagt, dass die einzigste Schwierigkeit darin bestand, ihre eigene, ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu bekommen, zu denen Christus sie retten würde, und zu den niedrigsten Bedingungen, zu denen sie überhaupt gerettet werden konnten. Der Glaube an Gott und Gott in Christus wurde immer wieder hervorgehoben. Sie wurden darüber informiert, dass dieser Glaube keine bloße intellektuelle Zustimmung ist, sondern die Zustimmung oder das Vertrauen des Herzens, ein freiwilliges, intelligentes Vertrauen in Gott, wie er in dem Herrn Jesus Christus offenbart ist. Die Lehre von der Gerechtigkeit der endlosen Strafe wurde voll und ganz betont. Und nicht nur ihre Gerechtigkeit, sondern auch die Gewissheit, dass die Sünder endlos bestraft werden, wenn sie in ihren Sünden sterben, wurde nachdrücklich vorgetragen. Sünder wurden in keiner der Erweckungen gelehrt, dass sie Bekehrung als Antwort auf ihre eigenen Gebete zu erwarten hätten. Ihnen wurde gesagt, dass der Herr sie nicht erhören würde, wenn sie Ungerechtigkeit in ihrem Herzen hätten, und dass sie, solange sie unbußfertig blieben, in ihrem Herzen sündigten, und dass solch unbußfertiges und ungläubiges Gebet ein Gräuel für Gott sei. Aber wenn sie wirklich bereit waren, Gott ein annehmbares Gebet darzubringen, konnten sie es tun. Denn es gab nichts als ihre eigene Verstocktheit, die sie daran hinderte, es sofort zu tun. Kurzum, man bemühte sich, den Sünder dazu zu bringen, Christus anzunehmen. Seinen ganzen Willen, sein Sühnopfer, sein offizielles Werk und seine offiziellen Beziehungen. Und aller Sünde, aller Ausrede, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen im Herzen und im Leben abzusagen. Hier und jetzt und für immer. Diejenigen, die Menschen die Möglichkeit geben, Jesus als ihren Retter anzunehmen, ohne Jesus zu ihrem Herrn zu machen, haben viel Schaden angerichtet. Paulus schrieb in Apostelgeschichte 16, Vers 31, sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. In der Amplified-Bibel sagt die gleiche Schriftstelle, glaube an den Herrn Jesus Christus, gib dich ihm hin, nimm dich aus deiner eigenen Obhut und vertraue dich seiner Obhut an, und du wirst gerettet werden. Du musst an den Herrn Jesus Christus glauben, um gerettet zu werden. Es gibt keine Option, Jesus nur als deinen Retter anzunehmen. Wenn du an den Retter Jesus Christus glaubst und immer noch tust, was du willst, wirst du zurückgelassen werden. Wenn du glaubst und ihn als Herrn deines Lebens annimmst, gibt es drei Dinge, die du tun wirst. Nummer 1, gibst dich ihm hin und legst ihn als Herrn fest. Nummer 2, achtest nicht auf dein eigenes Wohlbefinden und deine Bequemlichkeit in dieser zeitlichen Welt. Nummer 3, hörst auf, jedes seiner Anweisungen durch den Heiligen Geist, damit er sich voll und ganz um dich kümmern und dich bewahren kann. Wenn du Jesus zum Herrn machst und dem Geist gehorchst, wirst du gerettet werden. Jesus sagte in Johannes Kapitel 10, Verse 27 und 28, er sagte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Vers 28, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich glaube, du kannst immer noch umkommen und in der Hölle enden, wenn du diese drei Dinge nicht tust. Nummer 1, höre und gehorche seiner Stimme, die durch den Heiligen Geist mitgeteilt wird. Nummer 2, lerne Gott schrittweise kennen, indem du das Geschenk des ewigen Lebens nutzt. Nummer 3, folge Jesus nach, indem du dich selbst verleugnest, täglich dein Kreuz auf dich nimmst. Ewiges Leben ist nicht nur ein Leben für immer. Wir lesen in Johannes Kapitel 17, Verse 1, 2 und 3. Ich lese Johannes Kapitel 17, beginnt in Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Vers 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch das Geschenk des ewigen Lebens kann ich Gott aus Gnade durch Glauben hören, gehorchen und kennenlernen. Ich verdiene dieses Geschenk nicht, aber ich lerne ihn kennen, indem ich in seiner Gegenwart bleibe. Er spricht jetzt, also solltest du entschlossen sein, den Glauben zu bewahren, indem du dem Geist gehorchst und Gott seinen eigenen Ausweg bereitstellen lässt und nicht irgendetwas im Fleisch tust. Das ist auch der Weg, wie wir ihn kennenlernen, nicht indem wir bequem sind. Paulus schrieb in 1. Korinther, Kapitel 10, Verse 12 und 13. Ich lese 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 12. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ihn aus Gnade durch Glauben kennenzulernen, ist Teil deiner ersten Werke. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 12 bis 14. Ich lese 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Vers 13. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Vers 14. Dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrt bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Jesus wird bald kommen. Wir lesen in Matthäus Kapitel 9, Vers 36 bis 38. Das Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 36. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Vers 38. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Es gibt viele Schwierigkeiten in diesem Leben, die ohne Gott nicht zu vermeiden sind. Jesus sah all jene, die nur ihrem eigenen Weg folgten, und hatte Mitleid mit ihnen. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 7 und 8. Das ist Galater Kapitel 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Das ist es, was heute wirklich passiert. Die gute Nachricht ist, dass Jesus jetzt der Hirte deines Lebens sein kann. Die einzige Antwort auf die Sünde ist die Herrschaft von Jesus Christus. Aber du kannst dies nicht als das wahre Evangelium predigen, wenn du ihn nicht zuerst zum Herrn deines Lebens gemacht hast. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Verse 10, 11 und 12. Das ist Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Jesus hatte keine Angst, in menschlicher Form in diese Welt zu kommen, um uns den Weg zum Leben zu zeigen. Er wurde das Opfer für unsere Sünden. Jesu Name ist unsere Autorität, um andere zu erreichen, wenn wir Christus nachfolgen, und wir werden befähigt sein, alle Dinge zu tun, die er anordnet. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Du brauchst nicht an morgen zu denken, denn Jesus kennt das Ende vom Anfang. Du musst nur das tun, was Gott jetzt von dir will. Es kann sein, dass er dir etwas sagt, das du mitnehmen sollst. Höre einfach zu, vertraue und gehorche. Das Angebot seiner Herrschaft ist in einer persönlichen Beziehung enthalten. Jesus hat bereits gezeigt, dass er dich persönlich liebt, indem Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Gott kann dich zum Menschenfischer machen, wenn du dich wirklich täglich verleugnest und ein Kreuz auf dich nimmst. Du kannst ihm nicht nachfolgen, indem du nur das geschriebene Wort liest. Ohne Gott zuerst kennenzulernen, wirst du scheitern. Wenn du alles auf Gottes Art und Weise tust, wirst du viele Zeugnisse haben, wie Gott trotz der Umstände einen Weg für dich geschaffen hat und dir etwas gibt, was man mit Geld nicht kaufen kann. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock. Wenn du einen Neuanfang machen willst, die Entscheidung triffst, auf dem schmalen Pfad zu beginnen, täglich auf den Geist zu sehen und regelmäßig Buße zu erleben, dann kann ich dir folgendes Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock. Lass nicht zu, dass der Teufel dich von der Wahrheit abbringt, die jetzt durch den Geist verfügbar ist. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch Das vergoldene Gefängnis, überarbeitete Ausgabe von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute hast du eine Botschaft über das Evangelium gehört. Das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht. Die beste Nachricht, die du jemandem sagen kannst, ist, dass Jesus nicht nur dein Retter, sondern auch dein Herr sein will. Er hat uns all seine Liebe gezeigt. Jetzt müssen wir glauben, dass seine Art, die Dinge zu tun, die einzige Art ist, Dinge zu tun. Wenn du gerade eine Schwierigkeit in deinem Herzen hast, einfach zu vertrauen und zu gehorchen, sag es bitte und erkenne dies vor ihm an. Der einzige Weg, glücklich zu sein, ist einfach zu vertrauen und zu gehorchen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für jeden Menschen, der diese Botschaft hört. Du hast ihre Herzen herausgefordert, weil sie nicht diese innige Beziehung zu dir haben. Vater, berühre jetzt ihre Herzen und gib ihnen diesen Mut zu glauben, dass sie dieses Leben im Vertrauen auf dich leben können. Sie sollen sich an dich klammern, auf deine Stimme hören, die Werke tun, die du ihnen aufgetragen hast, und den Menschen gefallen, indem sie die Werke tun, die dir wohlgefällig sind. Ich bete für jeden, der zuhört, dass du ihn als Kanal benutzt und dass er sich vor keinem Leid und keiner Unannehmlichkeit fürchtet, sondern dass er dir, Gott, dient und dir bis zum Ende gefällt. In Jesu Namen. Möge Gott dich segnen. Ich hoffe, du hast die heutige Nachricht genossen. Wenn du dich mit dem Dienst in Verbindung setzen willst, folgen die Details sowie die Zusammenfassung der Schriftstellen, die du während dieser Botschaft gehört hast. Gott segne dich.